Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Willkommen, meine Damen und Herren. Jetzt liest Angelika Nachtmann aus ihrem Buch Eine unerhörte Frau. Die berührende Geschichte, um die es in diesem Buch geht, erzählt den Überlebenskampf, den sie gemeinsam mit ihrer Tochter geführt hat. Angelika spürte, dass ihre Tochter sehr krank ist und keiner wollte ihr glauben. Dieses Buch bzw. diese Geschichte wurde bereits von Hans Steinbichler verfilmt und ist in diesem Jahr auch noch im Fernsehen zu sehen. 14. April 2015 wäre das bei Arte. Okay, ich übergebe an Angelika Nachtmann.
Ich begrüße die Zuschauer. Näher. Lauter. Ist eingeschaltet? So. Besser. Okay. Ich lese jetzt das erste. Das ist das Vorwort zu Ehren meiner Tochter Katharina. Die hat es für mich in diesem Buch geschrieben. Und es ist mir ein Bedürfnis, dieses Vorwort explizit vorrangig zu betonen. Vorwort meiner Tochter Katharina. Meine Gedanken, meine Gefühle als kleines Kind in dieser so schweren Zeit. Ich bin in der 2. Klasse Grundschule. Morgens wache ich auf und habe wieder dichten Kopfschmerzen. Doch ich muss ja zur Schule gehen. Und wenn ich jetzt Mom und Pa wieder sage, ich habe Kopfweh, ich kann nicht zur Schule gehen, dann meinen sie nur wieder, ich will die Schule schwänzen. Meine Mom glaubt mir sehr wohl, dass ich Kopfschmerzen habe. Doch ich habe den Eindruck, sie denkt auch, dass ich wegen der ständigen Hänseleien und der viel zu schweren Schultasche eine Ausrede suche. Was soll ich nur tun? Ich habe ja jeden Tag und jede Nacht diese schrecklichen Kopfschmerzen. Und in die Schule muss ich ja doch. Ein Tag aus meinem Leben als schwer krankes Kind. Ein neuer Schultag beginnt mit unerträglichen Kopfschmerzen. Nichtsdestotrotz gehe ich vorsorglich mal zum Schulbus, um ja nicht zu spät zu kommen. Mein Schulranzen ist für mich viel zu groß und zu schwer, weil ich ja so klein bin. Aber das macht mir nichts aus. Und zum Glück hilft mir oft mein älterer Bruder Michael beim Tragen. Für mich ist es mit meinem Kopfschmerzen jedes Mal eine Tortur, diese schwere Tasche zur Schule zu bringen. Dann bin ich endlich dort. Der Unterricht beginnt und ich habe große Mühe, mich zu konzentrieren, weil mein Kopf so dröhnt. Aber wenn ich meiner Lehrerin sage, wie es mir geht, dann meint die sicher nur wieder, ich simuliere, weil ich die Schule schwänzen will. Und so denke ich mir, irgendwie werde ich auch diesen Schultag schon schaffen. Der Sportunterricht ist für mich immer das Schlimmste. Das ständige Rennen, Springen und Toben verstärkt das Kopfweh immens. Dann kommt endlich eine Pause. Ich bin immer wieder neu von der Hoffnung getragen, dass ich mich in dieser kurzen Zeit etwas erholen kann, um genügend Kraft für die letzten Unterrichtsstunden zu haben. Doch in der Pause werde ich permanent von den Schülern aus den anderen Klassen geärgert. Die Kinder hänseln mich, weil ich anders bin als sie, weil ich kleiner bin. Oft fragen sie mich, in welche Klasse ich denn gehe. Die denken nämlich, nur weil ich so klein bin, dass ich noch in den Kindergarten gehe. Und können es gar nicht verstehen, dass ich, kleiner Zwerg, schon in die Schule gehe. Da mein älterer Bruder in die gleiche Schule geht, habe ich Verstärkung und er hilft mir sehr oft, mich gegen die anderen Kinder zu wehren. Mit Leid wusste ich aber dann, mir selbst zu helfen, konnte mich alleine wehren und verteidigen. Und weiter geht es mit dem Unterricht. Immer wieder denke ich dann, Augen zu und durch. Meine Kopfschmerzen lassen einfach nicht nach. Und in meinem Kopf ist ein ganzer Bergarbeitertrupp zugange, so wie es da hämmert. Schulschluss. Erleichtert fahre ich mit dem Schulbus nach Hause. Dort lege ich mich erst einmal ins Bett, um mich nach so einem anstrengenden Schultag auszuruhen, um mich zu erholen. Anders komme ich nicht über den Tag. Damit mein Kopfweh etwas besser wird, legt mir meine Mutter eine Kühlkompresse auf die Stirn. Nach einer Stunde Ausruhen esse ich eine Kleinigkeit und fange mit den Hausaufgaben an. Diese muss ich oft in Etappen machen, weil es mich sonst zu sehr anstrengt. Meist ist es dann schon Abend, bis ich damit fertig bin und es ist Zeit, ins Bett zu gehen, damit ich für den nächsten schweren Schultag ausgeschlafen bin. Die meiste Zeit plagen mich meine Kopfschmerzen auch nachts. Dann finde ich wenig Schlaf. Zu den nächtlichen Kopfschmerzattacken kommen oft noch Erbrechen und Übelkeit. Meine Mutter ist stets bei mir und bezieht mir mein Bett nachts mehrfach frisch. Nach einer anstrengenden Nacht beginnt dann wieder ein weiterer, von Kopfschmerzen geplagter Schultag. Mittlerweile bin ich fast 23 Jahre alt und kann mir kaum vorstellen, dass ich diese Zeit überstanden habe. Aber eines ist gewiss, ich bin heute nur noch am Leben, weil ich eine so starke und unnachgiebige Mutter hatte und habe. Sie war immer für mich da und hat meine Schmerzen immer ernst genommen, fast als Einzige. Meine Lehrer, Ärzte, Mitschüler und sogar Freunde behaupteten, ich würde lügen, simulieren. Das finde ich nach wie vor ungerecht und oberflächlich, denn ich weiß ganz genau, wie ungerecht und oberflächlich dies ist. Ich habe nie gelogen. Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Und nur weil man in dieser schweren Zeit einem Kind diese furchtbaren Kopfschmerzen, die sie erleben muss, keinen Glauben schenken möchte, außer einem einzigen Menschen in dieser großen, weiten Welt. Und nur dank dieses Menschen bin ich heute noch am Leben. Meine Mom, sie hat mir als kleines Kind geglaubt, dass ich die Wahrheit sage, auch wenn es eine sehr schwere Zeit für uns beide war. Für diese grenzenlose Fürsorge, für diesen Einsatz möchte ich meiner Mom meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Du warst immer für mich da, wann immer ich dich gebraucht habe. Mom, ich möchte mich von ganzem Herzen und aus der endlosen tiefen Seele bei dir bedanken. Du warst immer da, auch nach dieser schweren Operation. Du bist mir beigestanden, sodass ich das alles überstehen konnte. Du hast mir die nötige Kraft und den nötigen Mut dazu gegeben, damit ich nicht aufgebe und weiterhin für mein Leben kämpfe. Von ganzem Herzen. Dankeschön von deinem Töchterchen Katharina. Immer wieder kam Katharina von der Schule nach Hause und klagte über Kopfschmerzen. Sie musste sich immer erst einmal hinlegen, um die Hausaufgaben später zu machen. Unsere Küche glich einem Unterrichtsraum, in dem Katharina in Etappen ihre Hausaufgaben erledigte. Katharina versuchte ihr Schicksal mit der nötigen Fassung zu tragen. Sehr früh lehrte ich meine Tochter, an das Positive zu glauben, sich nicht dem Negativen hinzugeben, sondern mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Das war eine echte Herausforderung, denn Katharina quälte sich zwischen Ausruhen und Hausaufgaben machen unablässig, um den Anforderungen der Lehrer gerecht zu werden und auch, damit man ihr nicht noch mehr den Rücken zukehrte. Ich vereinbarte dann mit Katharina einen Termin bei unserer Hauskinderärztin und schilderte ihr die Beschwerden. Einige Monate lang wurde versucht, mit den herkömmlichen konservativen Schmerzmitteln eine Linderung zu erzielen, was den erhofften Erfolg bedauerlicherweise nicht mit sich brachte. Dann wurde von der Kinderärztin die dringend empfohlene Untersuchung in der Kinderklinik der bayerischen Landeshauptstadt in Betracht gezogen. Mit dem Ausfüllen des Anamnesebogens begann eine weitere Odyssee. Da wurde unter anderem nach dem Gesundheitszustand der Brüder gefragt, dann bei den Eltern nachgehakt und zum Schluss kamen die Großeltern dran. Nachdem sich bei meinen Eltern nichts Vergleichbares finden ließ, schaute man natürlich umso genauer auf die väterliche Linie. Es dauerte nicht lange, bis man scheinbar fündig geworden war. Was dann im Endeffekt dabei herauskam, lässt mich heute noch erschaudern. Nachdem wir wahrheitsgetreu angegeben hatten, dass sich der Vater meines Mannes das Leben genommen hatte, fiel bei der damaligen Assistenzärztin sofort der nötige Groschen. Katharina sei psychisch instabil und ich solle doch beachten, dass sich derartige Fälle in der Familie immer einmal so wiederholten. Von einer kindlichen Migräne wurde gesprochen, ohne nach den Ursachen zu forschen. Und wieder ließ mich meine innere Stimme aufhorchen. Meine Argumentation, dass Katharina nicht labil sei, weil sie zwei ältere Brüder hat und sich durchaus zu wehren wisse, brachte nichts. Auch gab ich zu verstehen, dass mit der Entwicklung meiner Söhne keine Auffälligkeit wie Minderwuchs aufgefallen sei, bei Katharina aber sehr wohl. Als Antwort bekam ich dann nur zu hören, ich solle doch mich selbst betrachten, denn ich sei ja auch nicht unbedingt die Größte mit meinen 1,60. Und Mädchen seien eben generell kleiner und zierlicher. Meinen Einwänden, dass meine Söhne mit völlig normaler Körpergröße und Entwicklung hatten, schenkte man keinen Glauben. Katharinas körperlicher und seelischer Erschöpfungszustand bahnte sich schleichend an. Zuerst fühlte sie sich schlapp, verbunden damit, dass ihr schlecht wurde, was zur Folge hatte, dass sie sich erbrach und der Hunger nachließ. Hinzu kamen dann diese Kopfschmerzen, die sich immer mehr steigerten, sodass sie sich hinlegen musste. Wir wussten nie, wie der Tag beginnen und wie er enden würde. Auch die Wetterumschwünge machten ihr mit den Jahren immer mehr und mehr zu schaffen. Das ständige Erbrechen zehrte sie aus. Mehr und mehr fühlte sich ihr Zustand wie ein körperlicher Verfall an. Und jeden Tag musste ich damit rechnen, dass es sich weiter steigerte bzw. abwärts ging. Immer wieder fragte ich mich, wie viel Stress kann ein Kind ertragen, bevor es psychisch und körperlich zusammenbricht. Die Neunjährige in mir wusste sehr wohl, dass Kinder zu viel mehr fähig sind, als wir es im Erwachsenenalter verstehen konnten. Doch die Mutter in mir verzweifelte mit jedem Tag ein bisschen mehr. Im April 1995 hatte Katharina einen großen Tag. Ihre Erstkommunion stand ins Haus. Wir schlugen uns in die Vorbereitung und machten uns viele Gedanken, wie wir dieses Ereignis wohl gestalten könnten. Dann kam auch schon die erste Hürde. Wir fanden kein Kommunionkleid, das Katharina auch nur annähernd gepasst hätte. Allein in allen Kaufhäusern die angebotenen Kleider hatten die Größen 134 bis 152. Katharina aber hörte bei der Kleidergröße 122 auf zu wachsen. Naja, wie so oft gab es wieder Tränen. Schließlich fuhr ich zu meiner Schwester, um nachzufragen, ob sie das Kommunionkleid ihrer Tochter Marina aufgehoben habe und es mir für Katharina geben würde, da in den Läden kein geeignetes zu finden war. Und wir hatten Glück. Wir bekamen das Kleid und ließen es auf Katharinas Körpergröße ändern. Katharina bekam ihr Kleid und wir planten die Feier mit den Verwandten und den Freunden, die wir so kannten. Es war ein wunderschöner Apriltag mit viel Sonne und Freude, der uns die Sorgen für ein paar Stunden vergessen ließ. Doch als wir am späten Nachmittag nochmals in die Kirche gehen musste, wirkte Katharina schon nicht mehr so freudig und glücklich. Das war jedes Mal so, wenn sie mehrere Stunden keine Möglichkeit gehabt hatte, sich zwischendurch hinzulegen, bekam sie stärkere Kopfschmerzen. Übelkeit kam hinzu und man konnte deutlich merken, wie schwach sie wurde und nur noch ihre Ruhe brauchte. Sehr nachdenklich stand sie in der vorderen Reihe der Kirche mit gesenktem Kopf. Ich wusste, dass sie sich quälte bei dem Gottesdienst, bis er endlich zu Ende war. Doch sie wollte ja unbedingt dabei sein, nicht alleine zu Hause bleiben. Meine Tante Helga kam auf mich zu und fragte mich, was hat denn Katharina nur? Sie ist ganz blass und so nachdenklich, wirkt irgendwie bedrückt. Ich erklärte meiner Tante, dass doch genau das seit langem meine Sorge sei und ich genau spürte, dass mit Katharina etwas nicht stimmte. Aber kein Mediziner und auch kein Pädagoge mich ernst nehmen würde. Endlich kam der Tag zur Untersuchung in der Endokrinologie. Ich fuhr mit Katharina in die Kinderklinik, ging zur Anmeldung, legte meinen Überweisungsschein vor. Sogleich wurde mir erklärt, ich müsse mit dem Kind in die Pädiatrie, doch nicht hier in die Endokrinologie. Da bin ich ausgerastet und sagte zu der Dame an der Anmeldung, weder sie noch irgendjemand wird mich jetzt daran hindern, mit meiner Tochter in die Endokrinologie-Sprechstunde zu gehen, um meinen Fragezeichentermin wahrzunehmen. Sehen Sie bloß zu, dass Sie die Liste mit den Terminen für die Endokrinologie finden, statt hier Büromikado zu spielen. Das heißt im wahrsten Sinne des Wortes, wer sich zuerst bewegt, hat ganz einfach verloren. Ich bin zu derartigen Spielchen und Unfähigkeiten nicht bereit. Ach, beruhigen Sie sich, sagte die Dame hinter der halboffenen Scheibe der Anmeldung. Ich gab ihr nachdrücklich zu verstehen, dass mich niemand davon abhalten würde, sie durch den kleinen Schlitz dieser Scheibe zu ziehen. Ich war mit meinen Nerven so fertig. Hätte für nichts mehr da garantieren können. Und hätte mich auch nicht geniert, völlig auszurasten, wenn mir dieser Termin verwehrt worden wäre. Dann hätte ich mich um gar nichts mehr geschert. Sie hatte verstanden, dass es mein voller Ernst jetzt war. Sofort schaute sie auf ihre Liste der endokrinologischen Sprechstunde. Entschuldigen Sie bitte, Sie haben ja recht. Hier steht Ihr Fragezeichentermin Ihrer Tochter. Sie informierte mich, dass mir mein Fragezeichentermin eine erhebliche Wartezeit wohl nicht erspart bliebe. Aber diese Information hatte ich ja bereits schon bekommen. Dann erklärte sie mir den Weg und mir dann fiel natürlich sofort auf, dass es sich um das gleiche Wartezimmer handelte, in dem wir auch sonst gesessen sind. Die Wartezeit war am Ende gar nicht so lang. Nicht einmal 2 Stunden, was für mich eine relativ kurze Zeit war. Wir sind schon länger in Praxen gesessen. Eine Schwester kam, brachte uns in die Sprechstunde dieser Endokrinologin. Ich hätte früher nicht annähernd vorstellen können, was medizinisches Fehlverhalten an Leid verursachen kann. Die ganze Familie litt. Mein Mann, mein älterer Sohn Stefan, konnten ihre Gefühle nicht äußern und begannen zu trinken. Mein Sohn Michael zog sich immer mehr zurück, vernachlässigte die Schule, wurde aufsässig und aggressiv. Er hatte große Angst, wie das wohl alles enden würde. Michael saß in der Küche, kauerte so vor sich hin und fragte mich, ob denn das, was ich ihm über die bevorstehende Untersuchung erzählt hatte, stimmte und ob Schlimmes zu erwarten sei. Er hoffe, dass alles bald vorbeiginge und es dann endlich besser um Katharina stand. Ende Mai 1998 fuhren mein Mann und ich mit unserer Tochter nach Mittelfranken und stellten sie dem Professor vor, der bereits aus Boston angereist war. Einen derartigen Fall habe er bis dahin noch nicht gehabt. Er erklärte uns, dass diese Art von Tumor meist schon allein an den typischen Anzeichen wie Kleinwüchsigkeit, Übelkeit und anhaltenden starken Kopfschmerzen zu erkennen sei. Er müsse noch einige Vorsorgeuntersuchungen machen, bevor er den Operationstermin festsetzen kann. Als erstes wurde in einem Computertomographen unter Vollnarkose ein Loch in Katharinas Schädel gebohrt, um die Flüssigkeit aus dem Inneren des Tumors abzusaugen, damit man das umliegende Gewebe besser erkennen konnte. Dann erklärte uns der Professor, müsse man abwarten, ob der Tumor sich wieder fülle. So war die erste Hürde genommen. Mein Mann fuhr wieder zu unseren Söhnen heim. Ich blieb bei Katharina, wie ich es ihr versprochen hatte, und wartete gespannt, wie sich das alles entwickelte. Für meinen Mann war diese Situation rein gefühlsmäßig nicht auszuhalten. Er war mit den Nerven so total am Ende. Seine ständige Unruhe und Sorgen und die Angst übertrugen sich auf Katharina und mich. So entschieden wir, dass mein Mann zu unseren Söhnen nach Hause fahren solle, damit sie sich in dieser schweren Zeit gegenseitig Halt geben konnten. Ich selbst musste meine Sorgen und Ängste so gut es ging vor Katharina verbergen, um sie in Sicherheit zu wiegen. Eines Abends sagte Katharina, Mom, wenn die Operation nicht glückt und ich sterben werde, dann bist du mit deinen Erinnerungen ganz alleine auf dieser Erde. Ich erkläre dir, dass sie nicht sterben werde. denn Alois und Meind sind unsere Schutzengel, passten auf sie auf. Darauf würde ich vertrauen. Aber jeden Abend, wenn ich von der Klinik in mein Hotelzimmer ging, gab es auch für mich kein Halten mehr. Mir war unsagbar schwer ums Herz und ich weinte oft die ganze Nacht hindurch und habe viele, viele Male diese Ärzte, die meine Tochter nicht ernst nahmen, verflucht, die fahrlässig und falsch behandelt hatten. So manches Mal, wenn ich keinen Schlaf finden konnte, rannte ich stundenlang durch die tiefschwarze Nacht, versuchte mich abzulenken und an das Gute zu glauben. Manchmal befürchtete ich in der Tiefe meines Herzens, ich würde hysterisch und das würde alles, was war, mir einfach den Verstand rauben. Katharina lag in ihrem Bett und fragte immer wieder einmal nach, ob ich daran glaube, dass sie es schaffe. Mom, sagte Katharina, ich möchte doch noch nicht sterben. Ich will doch bei dir und bei Stefan, Michael und Pa sein, denn im Himmel oben bin ich doch ganz allein. Nur mit Mühe konnte ich die in mir aufsteigenden Tränen besiegen und musste ständig meine wahren Gefühle besiegen. Ich durfte Katharina nicht zeigen, wie ich mich sorgte, musste ihr Zuversicht und unendlich viel Liebe geben, um das alles zu überstehen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.